Deutschlandfunk.
Svenja, so philosophisch gesehen, was bedeutet Freiheit?
Freiheit kann sehr vieles bedeuten. Ich kann frei sein, etwas Bestimmtes zu tun. Ich kann aber auch frei von etwas sein, zum Beispiel frei von bestimmten Zwängen. Das hängt immer davon ab, was genau man meint.
Und was bedeutet das für dich so in Bezug auf Beziehungen?
Also die Freiheit würde man ja zunächst einmal, denke ich, eher in ungebundenen Existenzen sehen. Also das heißt, wenn ich mich gerade nicht auf einen Menschen festlege, dann bin ich frei, ganz viele verschiedene Dinge zu tun. Also ich kann meinen Tag ganz frei planen, ich muss mich nach niemandem richten, ich kann sexuellen Reizen folgen, heute hierhin, morgen dahin. Das ist natürlich eine bestimmte Form der Freiheit, die wir eben stark auch mit Autonomie assoziieren. Es gibt aber eben auch, und das ist das, was mich interessiert, eine Freiheit der Bindung, also eine Freiheit, die genau darin liegt, mich als jemanden hervorzubringen, der bleiben kann.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van de Weyer.
Schön, dass ihr dabei seid. Hi. In dieser Episode geht es um die Freiheit, sich zu binden. Das klingt irgendwie erstmal wie ein Widerspruch, oder? Warum sollte man sich denn überhaupt binden, wenn man vermeintlich alles haben kann? Mit genau dieser Frage beschäftigt sich die Philosophin und Autorin Svenja Flasspöhler. Die habt ihr am Anfang schon gehört. Sie ist Chefredakteurin des Philosophie-Magazins und ihr neues Buch, das handelt eben von genau diesem vermeintlichen Widerspruch. Das Buch, das heißt Zusammenbleiben, von der Freiheit fester Bindungen. Svenja und ich haben darüber gesprochen, wie wir damit klarkommen, uns für eine Person entschieden zu haben, wenn doch theoretisch immer noch diese ganzen anderen Optionen da draußen irgendwie rumschwirren. Und man vielleicht sogar manchmal an so vergangene Beziehungen, Situationships oder Crushes zurückdenkt mit so einem Gefühl von, was, wenn wir uns zu einem anderen Zeitpunkt getroffen hätten? Am Ende geht's Svenja um die Frage, warum bleiben wir in Beziehungen, obwohl wir das überhaupt nicht müssen?
Es ist ja so, dass gerade auch durch die feministischen Errungenschaften, die ich in meinem Buch auch sehr hochhalte, also die Tatsache, dass Frauen heute eine autonome Existenz leben können, dass sie natürlich sich scheiden lassen können, sich trennen können, dass wir umso mehr danach fragen müssen, ja, warum sollte man denn überhaupt eigentlich bei einem Menschen bleiben, gerade natürlich auch in einer Zeit, in der wir von toxischer Männlichkeit reden. Also da sind wir dann natürlich bei den heterosexuellen Beziehungen, die nochmal insbesondere als problematisch eben auch thematisiert werden heute. Und ja, und wir leben darüber hinaus eben in einer Multi-Optionsgesellschaft. Das heißt, nichts zwingt mich dazu, mein Leben mit einem einzigen Menschen zu verbringen.
Das Thema Multi-Optionsgesellschaft, da müssen wir auf jeden Fall gleich auch noch drüber sprechen. Das fand ich nämlich auch total spannend. Du sagst, es geht ums Zusammenbleiben. Und du schreibst auch, Zusammenbleiben meint mehr als Zusammensein. Wie meinst du das?
Naja, zusammen sein kann man ja auch für 3 Monate oder irgendwie 2 Tage oder so, aber zusammenbleiben, das ist eben ein Zustand, der die Dauer in sich trägt. Also das heißt, man bleibt wirklich zusammen. Und ich meine damit ein Zusammenbleiben, vielleicht sogar ein Leben lang. Also ich bin mit meinem Mann jetzt fast ein Vierteljahrhundert zusammen. Und dieses Bleiben trägt aber natürlich auch die Konflikthaftigkeit in sich, weil gerade die Dauer kann natürlich, und das passiert ja auch oft, zu Ermüdung führen. Wir denken die Dauer oft eher auch so als Verfallsgeschichte. Am Anfang war die große Leidenschaft da und dann wird alles aufgefressen von dem profanen Alltag, von den Ansprüchen, die man aneinander stellt. Es gibt nichts mehr zu entdecken. Alles ist so profan geworden. Und ich versuche in meinem Buch genau den umgekehrten Gedanken eigentlich zu entwickeln Und zwar mit einem Denker, der ganz viele gute Impulse geben kann heute, nämlich Søren Kierkegaard. Der spricht in seinem Buch Entweder oder davon, dass es darum geht, die Zeit zu erlösen. Was ich schon mal auch eine wahnsinnig schöne Formulierung finde. Und er meint damit, dass man eben nicht die Dauer als Verfallsgeschichte denkt, sondern als eine Progression, als eine Steigerung. Also gerade in der Dauer liegt die Lust und liegt die Sinnlichkeit auch.
Also es ist ein Nicht-Bleiben-Trotz, sondern ein Bleiben-Weil.
Richtig, ein Bleiben nicht trotz der Dauer, so im Sinne von, oh Gott, wir sind jetzt hier schon irgendwie 10 Jahre zusammen und eigentlich ist alles ganz schrecklich, aber wir bleiben trotzdem zusammen, sondern nein, wegen der Dauer, weil die Dauer eben eine, also ganz eigene Potenziale birgt und man natürlich in der Dauer eine Intimität miteinander erreicht oder erreichen kann, das ist natürlich nicht notwendigerweise so, die einen umso enger eigentlich aneinander bindet.
Du hast gerade schon Søren Kierkegaard angesprochen und du schreibst direkt wirklich am Anfang dieses Buches über eines der ganz großen Themen, an denen oft Beziehungen oder noch nicht mal Beziehungen, sondern so sich anbahnende Beziehungen scheitern, nämlich damit umzugehen, dass man sich für eine Option entschieden hat. Also Stichwort Multioptionsgesellschaft, was du ja eben gesagt hast. Und man muss irgendwie damit klarkommen, dass es immer andere Optionen gibt. Und du hast ja gerade auch schon das Werk Entweder oder angesprochen. Und da stellt Søren Kierkegaard ja die ästhetische und die ethische Lebensweise gegenüber. Kannst du mal anreißen, was die unterscheidet?
Ja, die ästhetische Lebensweise ist eben genau das, was wir ganz am Anfang schon mal hatten. Also das ist so die ungebundene Existenz, die der eigenen Lust folgt und die natürlich dann auch eben dem Zufall folgt und es ablehnt, Verantwortung zu übernehmen oder eben bei einem einzigen Menschen zu bleiben.
Also so ein bisschen Lebefrau, Flattermann, Fuckboy so mäßig.
Richtig, ja, so, genau. Und die ethische Existenz ist für Kierkegaard eben eine, die Freiheit gerade in der Bindung sieht. Also das heißt, das ist die gebundene Existenz, die sich festlegt auf einen einzigen Menschen. Kierkegaard spricht dann natürlich eben als Mann des 19. Jahrhunderts automatisch von der Ehe. Das müssen wir heute nicht mehr unbedingt. Man kann auch zusammenbleiben, ohne zu heiraten. Also das ist erstmal so der Unterschied. Mhm. Und Kierkegaard, das ist eben schon sehr interessant, weil man sich da auch so sehr wiedererkennt. Ja, also man kann ja fast sagen, diese ästhetische Existenz ist eine, die viele von uns, selbst wenn sie heute gebunden leben, also vielleicht auch geheiratet haben, die man so in jungen Jahren irgendwie vielleicht exzessiv sogar gelebt hat. Also diese
sind so diese klassischen Partyjahre auch bei vielen, glaube ich. Ne?
Richtig, genau. Also ich kenne das zumindest auch sehr gut und auch darüber schreibe ich natürlich.
Und da gibt es ja diese Figur von Wilhelm. Der steht so dafür, dass er sich bindet an Werte, der übernimmt Pflichten und der kriegt eben keine Krise damit, dass er eben sagt, ja, ich habe mich ja dafür entschieden, und ich bleibe jetzt auch bei meiner Entscheidung. Was macht diese Figur oder diese Art zu denken aus?
Genau, also man muss natürlich vorausschicken, das ist vielleicht schon wichtig zu sagen an dieser Stelle, dass Kierkegaard natürlich wirklich ein Mann des 19. Jahrhunderts war. Das heißt, der war schon noch tief drin in einem patriarchalen Denken. Also es geht ihm eigentlich in seinem Buch vor allem um die Freiheit des Mannes. Die Subjektivität der Frau taucht eigentlich gar nicht auf, was natürlich für mich den großen Reiz birgt, dieses Werk quasi nochmal in die Gegenwart zu übertragen, und zwar aus einer dezidiert weiblichen Perspektive. Mhm. Also das nur mal vorausgeschickt. Mhm. Aber was diese Figur Wilhelm, was die uns heute noch zu sagen hat, das ist eben schon etwas, was ich mich gefragt habe, weil man kann ja Sachen kritisieren und trotzdem das, was man brauchen kann, nehmen und das weiterentwickeln. Und ein Gedanke fand ich eben wirklich sehr interessant, gerade mit Blick auf unsere heutigen Dating-Apps und eben so diesem fast schon Zwang, immer so das Optimale zu suchen und auf den Richtigen zu warten und zu denken, der Algorithmus, der wird mir irgendwann den Richtigen reinspülen und dann ist alles gut, weil das passt dann perfekt. Und Kierkegaard sagt eben, beziehungsweise lässt seine Figur Wilhelm an einer Stelle sagen, es geht nicht darum, den Richtigen zu wählen, sondern es geht um das Pathos, mit dem man wählt. Und das ist eben etwas ganz anderes, weil damit ist gemeint, so habe ich es dann für mich übertragen, es geht darum, emphatisch Ja zu diesem einen Menschen zu sagen, mit dem ein gemeinsames Leben möglich ist. Und das ist was ganz anderes. Also dieser Mensch, da ist eben nicht alles gut und da ist nicht alles perfekt und das ist auch nicht der Richtige. Denn also ich zumindest, wenn ich auf mein Liebesleben zurückblicke, da gab es einige, von denen ich heute sagen würde, ja, mit denen wäre es vielleicht auch möglich gewesen. Aber ich habe es eben nicht realisiert. Ich habe die Gelegenheit nicht beim Schopfe gepackt oder der andere nicht. Ja, also es geht sozusagen darum, dieses Mögliche in die Realität zu überführen.
Sodass man quasi nicht nur sieht, was da ist, sondern auch das Potenzial wahrnimmt.
Genau, also man muss schon sehen, was da ist. Man sieht aber natürlich spätestens nach der ersten Verliebtheitsphase auch, was nicht da ist oder was noch nicht entfaltet ist. Ja, also es kommen diese Herkünfte zum Tragen. Also irgendwann erkennt man eben, dass der andere ja irgendwie auch immer noch vielleicht bestimmt wird durch seine Vergangenheit, durch die Beziehung zu seinen Eltern. Also ich bezeichne diese Herkünfte an einer Stelle meines Buches so als das Treibgut, auf dem wir so erstmal so treiben und noch nicht ganz verstehen, was ist das da eigentlich unter uns, und es fühlt sich alles so brüchig an und komisch. Aber in dem Treibgut, und das finde ich wirklich wichtig, steckt eben auch das Gut. Also es gibt eigentlich immer auch etwas, woran man dann doch beim anderen und bei sich selber anknüpfen kann. Und das war bei mir und meinem Mann, bei aller Verschiedenheit, die uns ausmacht, auch was die Herkünfte angeht, waren das zwei Dinge. Das war bei ihm, war das seine Präsenz, also dass er wirklich jemand ist, der da ist. Denn man muss wissen, und darüber schreibe ich auch sehr offen in meinem Buch, dass ich aufgrund meiner Geschichte in meinen früheren Jahren ganz stark von einer Verlassensangst bestimmt war und auch so neurotisch eifersüchtig war. Und bei ihm gab es aber diese Präsenz, und daran konnte ich gut anknüpfen. Und er wiederum kommt aus einem Elternhaus, in dem nie gestritten wurde und in dem meine Schwiegermutter, was eigentlich sehr symbolträchtig ist, immer alle Messer oben so abgeknipst hat. Also nichts durfte eine Spitze haben. Und das heißt, er hat überhaupt nie gelernt, dass man mit einem anderen auch Konflikte austragen kann. Und ich bin aber jemand, die sehr konfliktfreudig ist. Und da konnte er bei mir dran anknüpfen. Aber das braucht natürlich eine Zeit. Und das braucht, ich nenne das in meinem Buch, einer hermeneutischen Liebeskunst. Ja? Also man muss irgendwie auch im anderen die Lust an der Selbsterkenntnis wachküssen und darf dabei aber gleichzeitig auch nicht zu weit gehen, weil man kann ja auch den anderen versuchen zu verstehen und unterwirft ihn gleichzeitig so den eigenen Kategorien. Und man wird dann auch so leicht übergriffig in diesem Willen, verstehen zu wollen. Und das ist eben ein sehr heikler Balanceakt, dem anderen auch an bestimmten Stellen immer wieder das Recht auf Schweigen zuzugestehen.
Und auch das Recht darauf, eben so zu sein, wie die andere Person eben ist und nicht wie das, was man auf die Person drauf projiziert, ne?
Genau, also es geht ja nicht darum, als Paar, also es ist ein Begriff von Georg Simmel, eines großen Soziologen, so die große Gleichheit zu feiern. Ja, wir sind gleich in allen Punkten, sondern die Kunst ist ja, mit der Ungleichheit umzugehen. Also Menschen sind nicht gleich, und übrigens auch Männer und Frauen sind nicht gleich. Und diese Ungleichheit, die kann immer wieder zum Problem werden, aber sie ist eben auch ein ganz großer Reiz im positiven Sinne.
Ich kann das alles nachvollziehen. Ich habe mich aber auch gefragt, ist es im Sinne der Freiheit zu bleiben nicht auch sinnig, sich zwischendurch immer mal zu fragen, passt das hier alles zu mir?
Unbedingt. Also das ist eigentlich ja auch mit der Grund gewesen, dieses Buch zu schreiben, weil natürlich verführt gerade die Dauer dazu, Dinge so als selbstverständlich zu nehmen und Sachen nicht mehr zu hinterfragen, auch weil der Preis viel zu groß ist oder schnell zu groß wird. Also wenn man 10, 20 Jahre zusammen ist, man hat vielleicht Kinder zusammen, man hat vielleicht, weiß ich nicht, eine Eigentumswohnung gekauft, dann würde ja jeder Zweifel einen ganzen Lebensentwurf zusammenbrechen lassen. Also das heißt, der Preis ist extrem hoch, und das verführt dazu, ganz schnell so Dinge nicht sehen zu wollen, Sachen auszublenden, die vielleicht unbequem sind, in Konflikte nicht reinzugehen, weil das könnte ja heikel werden. Und das ist eigentlich der Anfang einer Lebenslüge. Also man verstrickt sich immer tiefer eigentlich in eine Illusion, Und das kann dann richtig gefährlich werden. Also das heißt, unbedingt geht es darum, sich das immer wieder zu fragen. Und ich würde auch in gar keinem Fall sagen, dass das Zusammenbleiben ein Zweck an sich ist. Also es kann gute Gründe geben, zu gehen. Und die Grundbedingung dafür, dass ich überhaupt frei bei einem Menschen bleiben kann, setzt voraus, dass ich in der Lage bin, im Zweifelsfall zu gehen. Mhm. Also sowohl materiell als auch psychisch. Dass ich in der Lage bin, mir ein Leben ohne den anderen vorzustellen und es mir auch leisten zu können.
Einen ganz spannenden Punkt finde ich auch das Thema Konflikte. Und du schreibst da auch tatsächlich von Gegnerschaft in einer Paarbeziehung. Und ich glaube, bei dem Wort Gegnerschaft, da zucken irgendwie viele erstmal zusammen, wenn man so im Kontext von Beziehungen so das Wort Gegner hört, weil man eigentlich möchte man ja ein Team sein und man möchte ja irgendwie zusammen was machen und so. Was meinst du mit Gegnerschaft?
Ich meine damit auf jeden Fall etwas anderes als Feindschaft. Also Feindschaft würde bedeuten, dass ich im Streit den anderen vernichte, dass ich ihn emotional so verletze, dass er gar nicht mehr wieder aufstehen kann. Das meine ich nicht, sondern Gegnerschaft ist eher Ausdruck der Tatsache, dass wir verschieden sind, dass wir unterschiedlich in die Welt gestellt sind, dass wir unterschiedliche politische Ansichten haben, auch ganz profan, dass wir das Bett anders machen, den Tee anders zubereiten, das Bad anders putzen, all diese Dinge. Und das führt eben dazu, dass wir immer wieder in die Situation kommen, miteinander streiten zu müssen, also ringen zu müssen. Und das ist eben immer heikel, weil der Streit, das sagt schon das Wort, also Street, das altdeutsche Street, meint eigentlich den Waffenkampf. Also der Streit ist immer in Gefahr, in Vernichtung abzugleiten, gerade übrigens unter Beziehungspartnern, weil man kennt sich ja sehr gut, man weiß, wo die wunden Punkte sind. Da kann man dann schön gezielt reinbohren. Und deshalb ist es so eine große Herausforderung, im Streit die Balance zu halten. Also das heißt, schon hart in der Sache zu sein und wirklich auch den Konflikt zu wagen, aber so vorzugehen und die Worte so zu wählen, dass ich den anderen nicht verliere. Und das kann wiederum gerade in einer langjährigen Partnerschaft besonders gut gelingen, weil ich eben so sehr weiß um die Empfindlichkeiten des anderen und dann eben auch mit meinen Worten dieses Gleichgewicht finden kann zwischen Härte und Sensibilität. Für mich ist diese Kunst des Streitens, also diese gelungene Praxis, sich auseinanderzusetzen, viel entscheidender als das Resultat des Streits. Also ob da dann immer am Ende ein Konsens rauskommt und man sagt, Mensch, jetzt sind wir uns aber ganz wunderbar einig geworden. Das ist erstens ja sowieso oft nicht der Fall und zweitens auch sekundär.
Ja, das ist auch total umstritten, was das bringt für Beziehungen. Also dass Kompromisse manchmal eigentlich beide unzufrieden machen auch zum Beispiel.
Und so. Richtig, wobei man nochmal unterscheiden muss zwischen Kompromiss und Konsens. Konsens meint eigentlich, dass beide nach dem Streit derselben Ansicht sind. Also wir streiten uns darüber, wie das Bad richtig zu putzen ist. Und am Ende sagt der, der etwas anders gesehen hat als der andere, du hast recht, ich sehe ein, man sollte schon irgendwie bei der Dusche auch den Filter rausnehmen, um die Haare rauszupopeln, mache ich ab jetzt. Das ist ein Konsens. ein Kompromiss ist ja gerade dann notwendig, wenn man sich nicht einig wird. Dann sagt man, okay.
Also, dass man sagt dann, okay, macht man alle zwei Wochen den
richtig,
Filter raus.
Den statt Filter raus. Jede Woche. Ja, genau. Und immer abwechselnd. Ja, genau. Das ist der Unterschied.
Ich verstehe das auf einer theoretischen Ebene, ne? So nach dem Motto, man zofft sich irgendwie argumentativ und man kennt ja auch die andere Person irgendwie ganz gut. In einer Beziehung geht es aber ja bei einem Streit tatsächlich, es geht ja fast nie um den Filter in der Dusche, ne? Es geht ja nicht um die Sachebene oft, sondern man streitet irgendwie oft auf so einer scheinbaren Sachebene über Gefühle. Zum Beispiel im Falle des Filters, dass man sich nicht gesehen fühlt oder dass man seine Bedürfnisse, dass man findet, dass die nicht wahrgenommen werden oder ernst genommen werden. Wie bekommt man das aufgelöst?
Das gilt es in jedem Fall erstmal zu erkennen. Also es kann ja sogar sein, dass man wirklich über irgendwas ganz Konkretes streitet und in Wahrheit hängt da vielleicht sogar etwas dran, was mit dem anderen gar nichts zu tun hat, sondern vielleicht überträgt man da auch etwas auf den Partner, was, weiß ich nicht, mit der eigenen Mutter, mit dem eigenen Vater und einer längst vergangenen Beziehung zu tun hat. Also das passiert ja auch, ne, dass der andere zu so einer Projektionsfläche wird und man dann plötzlich unglaublich die Affekte so hochkochen und man sieht, man merkt auch im Streit, das ist eigentlich jetzt hier ein Überschuss an Affekt, da ist viel zu viel da, was ist hier los? Es geht doch hier nur um diesen blöden Filter. Aber eigentlich geht es um was ganz anderes. Und dann ist die Kunst tatsächlich, dafür ein Bewusstsein zu entwickeln und dann auch zu stoppen. Also wirklich zu sagen, so wir stoppen das hier, das geht hier um was ganz, ganz anderes und wir geben uns jetzt Zeit, um das rauszufinden, was da eigentlich los ist. Und wenn man das dann schafft als Paar, also wirklich den Affekt mal rauszunehmen, sich Ruhe zu geben, das auf eine ganz andere Ebene zu ziehen, dann kann das ja sogar richtig interessant werden zusammen. Und solche Suchbewegungen, die man dann gemeinsam vollzieht, dann kann man unter Umständen sogar einen richtigen Schatz bergen.
So ganz frei und ganz freiwillig in einer Beziehung drin zu sein, wie beschreibst du dieses Gefühl für dich? So ganz frei, ganz freiwillig, wie du das ja auch in deiner Beziehung zum Beispiel bist.
Ja, also ich würde sagen, dass die Voraussetzung dafür, dieses Gefühl zu haben oder eben auch, dass das Gefühl eine gewisse Berechtigung hat, geht ja nicht nur um Gefühle, ist, dass ich mir im Zweifelsfall auch ein Leben ohne den anderen vorstellen kann. Das hört sich jetzt irgendwie hart an und natürlich will ich meinen Mann überhaupt nicht verlieren und dafür gibt es dann ja auch zum Beispiel die Eifersucht. Das ist die Wächterin der Intimität aus meiner Sicht. Also die gute Eifersucht, es gibt auch eine schlechte. Also ne, natürlich habe ich Angst, den anderen zu verlieren, weil er eben auch zu meinem Leben gehört. Aber im Zweifelsfall, wenn es hart auf hart kommt und niemand weiß, was passiert, ja, so gut kennt niemand einen anderen Menschen, auch wenn man 30, 40 Jahre zusammen ist, kann ich mir vorstellen, alleine zu sein oder alleine zu leben, mein Leben ohne den anderen fortzuführen. Ich glaube, so dass man so eine Idee von sich selber hat, wer könnte ich denn eigentlich noch sein, das finde ich für mich eine heilsame und eine beruhigende Vorstellung.
Svenja, vielen Dank für die spannenden Gedanken.
Ich danke dir, Anke. Vielen Dank.
Dieser Satz, ich könnte auch ohne dich, der klingt irgendwie erstmal mal so ein bisschen uff. Aber ja, also wie schön ist es denn zu sagen, ne? Ich könnte total super ohne dich. Ich bin auch alleine ein vollständiger Mensch. Aber ich möchte total gerne mit dir. Und im Liebestagebuch, da geht es diesmal auch um Freiheit. Um eine andere Form davon. Nämlich um die Freiheit zu lieben, wen man möchte. Genau das wollte Milan auf dem CSD in Berlin feiern, gemeinsam mit Hunderttausenden anderen Menschen. Voller Vorfreude fahren er und sein Mann aus NRW nach Berlin. Was sie da noch nicht wissen, dieser besondere Tag, der wird in einem Albtraum enden. Am Abend fährt ein Mann mit einem Transporter in eine Menschenmenge und greift danach Menschen mit einer Machete an. Eine Frau stirbt, mindestens 31 Menschen werden verletzt. Wie Milan den Anschlag auf den CSD in Berlin erlebt und verarbeitet hat und was so ein Angriff auf seine eigene Community mit ihm macht, das erzählt er euch jetzt.
Den CSD in Berlin haben wir dieses Jahr endlich mal wieder gefeiert, sogar in doppelten Anlass, weil mein Mann am Samstag Geburtstag hatte und hatten erst ein wunderbares Drag-Frühstück und sind dann danach auf den CSD gegangen und haben uns Großen Stern, Straße 17. Juni an der Ecke aufgestellt und es war, wie es immer ist, ein riesiges Fest, super viel Liebe und wir hatten einen ganz, ganz tollen Nachmittag mit einer großen Truppe. Sind dann mal abends noch auf eine Party gegangen und als in der Partyschlange standen, kamen die ersten Nachrichten, dass eben ein Anschlag auf den CSD passiert ist und in den ersten Minuten oder in der ersten Stunde der Meldung wusste man noch gar nicht so richtig, was los ist. Aber uns wurde dann so im Laufe des Abends auch immer bewusster, dass das sehr, sehr in der Nähe war, wo wir noch ein paar Stunden vorher gestanden haben. Und Das hat uns allen deutlich zu denken gegeben und auch die Stimmung wirklich auch nachhaltig geschädigt. Ich hatte den ganzen Abend und die ganze Nacht im Club mein Handy in der Hand, weil sich wirklich unzählige Freundinnen und Familie gemeldet haben und gefragt haben, geht's euch gut? Wir haben mitbekommen, ihr seid vor Ort. Und das fand ich zum einen unfassbar beruhigend, wie viele Menschen auf einen achten, aber auch gleichzeitig unfassbar erschreckend, dass inzwischen das eine Normalität geworden ist, dass man sowas danach fragt und dass Menschen das sofort auf dem Schirm haben. Es hat uns auch in den letzten Wochen immer wieder hier zu Hause bewegt, insbesondere mein Mann ist echt nochmal dadurch krass stärker politisiert worden und nimmt auch diese Wut richtig mit. Ich habe eher eine Trauer und ich habe auch wieder eine große Trauer, dass die Debatte aus meiner Sicht wieder komplett falsch geführt wurde, dass wir so gut wie gar nicht über die Opfer gesprochen haben und auch, dass das auch jetzt noch von Parteien genutzt werden, die normalerweise die Rechte von queeren Menschen mit Füßen treten, macht mich unendlich sauer und ich hoffe, dass das auch all den Menschen in der queeren Community, die vielleicht irgendwelche Aversionen in Richtung queerfeindlichen Partei hatten, denen ist hoffentlich jetzt klar geworden, dass queere Rechte für bestimmte politische Parteien ein Spielball sind und mehr nicht. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren diesen Anschlag nicht vergessen und in der Community zusammenstehen und auch wissen, dass wir uns das auf jeden Fall nicht nehmen lassen, aber trotzdem auch auf der Hut sind. Denn unsere Rechte sind nicht mehr so selbstverständlich, wie sie das vielleicht noch vor ein paar Jahren waren. Und viele Menschen, die vielleicht auch sagen, ach, mich betrifft das doch gar nicht, inzwischen sind wir doch eigentlich gleichgestellt und haben die gleichen Chancen, gleichen Rechte, gleiche Lebensrealität, dem muss man sagen, nein, wenn auf eine bestimmte Gruppe, und das gilt für alle Gruppen, ein Anschlag gezielt verübt wird, dann ist man eben nicht gleich zur Mehrheitsgesellschaft. Und das ist mir in diesen Tagen nochmal klar geworden. Gleichzeitig fand ich krass, und das haben wir dann auch noch so am Rande mitbekommen, wie viele Solidaritätsveranstaltungen es gab. Und auch hier bei mir vor Ort gab es dann auch noch Montag direkt eine Schweigeminute der Stadt. Die hat die Stadt organisiert zusammen mit der stellvertretenden Ministerpräsidentin des Landes, wo ich auch vor Ort war. Und das hat mir auf der anderen Seite nochmal eine unfassbare Kraft gegeben, dass ich in einer Stadt und in einer Umgebung lebe, die diese Rechte wirklich wahrnimmt, ernst nimmt. Und das fand ich auch ein sehr schönes, wenn auch natürlich aus einem traurigen Anlass gegebenes Zeichen. Ich komme auf jeden Fall wieder auf den CSD und ich weigere mich auch daraus, jetzt für mich ganz persönlich irgendwie eine Angst abzuleiten, denn ich glaube, queer sein bedeutet immer eine gewisse Art an Mut. Und wir haben die Tickets für nächstes Jahr schon gebucht. Ich bin auf jeden Fall wieder da, weil ich glaube, jetzt erst recht, das sehe ich bei allen CSDs, auf die ich gehen kann, so die großen wie die kleinen, aber vielleicht mit dieser persönlichen, in Anführungszeichen, Verbindung sehe ich es auch jetzt nochmal besonders wichtig, den nächsten CSD in Berlin noch größer zu feiern, noch bunter und noch lauter und noch klarer mit der Botschaft, wir sind hier, wir sind viele, wir bleiben und wir lassen uns unsere Rechte nicht nehmen.
Vielen Dank an Milan, dass er so offen mit uns geteilt hat, wie er den CSD in Berlin erlebt hat. Und vielen Dank auch nochmal an Svenja Flasspöhler für die Gedanken zum Thema Freiheit. Ihr Buch, das heißt Zusammenbleiben, von der Freiheit fester Bindungen. Das ist bei Klett Cotta erschienen und kostet 25 € als Hardcover oder 20 € als E-Book. Und Leute, vielen Dank an euch wie immer fürs Zuhören. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert Eine Stunde Liebe sehr, sehr gerne. Auf manchen Plattformen, da könnt ihr uns auch bewerten. Da freuen wir uns auch immer drüber. Und eure Rückmeldungen, Themenwünsche oder Fragen, die schickt ihr gerne an liebe@deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.